Erfurter Lesebühne für junge Autoren im Stadtgespräch. In der Lesebühne liest nun Frau Vorragend von den Texthäkchen.
Ich bin Frau Vorragend, zumindest kennt man mich aus dem Radio Frei unter diesem Namen. Bei der Lesebühne darf es dann allerdings auch mal der echte Name sein. Unter Nika Muschalik bin ich jetzt schon das dritte Mal bei der Lesebühne dabei und trage heute einen etwas lustigeren Text vor. Inspiriert ist dieser Text von meiner Leserinnenkarriere. Also man schreibt ja nicht nur, man muss ja auch viele Bücher lesen. Und ich habe viele Bücher nach diesem Schema gelesen und weggesuchtet, als ich etwas jünger war. Bin jetzt bereit, dieses Wissen so zu teilen, dass man diese Schablone, die ich gleich präsentieren werde, eigentlich nur noch 1:1 übernehmen kann. Man müsste vielleicht die Namen noch ein bisschen abändern. Man müsste vielleicht noch ein paar böse Kreaturen hinzufügen. Und der Antagonist braucht auch noch einen Namen. Ansonsten kann man das gerne so übernehmen und hat dann den nächsten Bestseller, den man auf unschuldige, unwissende Mädchen loslassen kann. Und dieser Text nennt sich der Jugendbuch-Heldinnen-Code und der geht so. Am Anfang steht die Spiegelbeschreibung. Denn nur so kann man eine absolut austauschbare Autorin eine Heldin vorstellen, sie sich in jedem Detail genau vorstellen und so den Leserinnen präsentieren, damit diese sich auch nicht anstrengen müssen, sich eigene Vorstellungen zu machen. An dieser Stelle wird das generische Femininum verwendet, weil Jungs von Science-Fiction- und Fantasy-Autoren den Charakter versaut bekommen. Das Spezialgebiet unserer Autorin sind Mädchen, weil die haben es noch nicht schwer genug. Aber kommen wir zur Spiegelbeschreibung. Sie kann in etwa so gehen. Sie wachte auf und streckte sich ausgiebig in ihren seidenen Laken. Sonnenstrahlen kitzelten sie in ihrer Nase. Sie lächelte. Samantha, wie die einen englischen Namen braucht, den man lässig noch englischer abkürzen kann, obwohl sie eine Bio-Deutsche ist und in Hintertupflingen Schwaben lebt, schlug die Decke zurück und sprang frisch und munter aus dem Bett. Als sie ins Badezimmer schwebte, welches sich natürlich direkt neben ihrem Zimmer befand, weil jedes Jugendzimmer ein eigenes Badezimmer bekommt, wirft sie einen Blick in den Spiegel. Natürlich galten ihre Gedanken absolut nur ihrem makellosen Aussehen. Den langen, blonden Haaren, die glatt auf ihre Schultern fielen, obwohl sie ungekämmt waren. Ihre großen Augen, welche die Farbe von hier beliebige Waldpflanze oder Edelstein einfügen, hatten. Die vollen Lippen, die super niedlichen Sommersprossen, die perfekten Augenbrauen, die kleine Stupsnase. Und sie dachte sich, wieso bin ich nur so absolut durchschnittlich? Und putzte sich die Zähne. Was folgt, sind einige normale Schultage, in denen man die beste Freundin vorgestellt bekommt, die in den Augen von Sam so viel hübscher und perfekter ist als sie selbst, aber natürlich als jemand beschrieben wird, der einfach nur klein und laut ist, denn die Autorin will ihrer Heldin keine optische Konkurrenz machen. Neben der großen bösen Bitch, welche natürlich ebenso rein äußerlich bewertet wird und makellos ist, aber dennoch eine Bitch, weil die Autorin das sagt, lernen wir aber die Person kennen, um die sich das Leben der Heldin am meisten drehen wird. Nicht die Heldin selbst, sondern ihren Love Interest. Auch hier wird für das kleine Kleinstädtchen in Deutschland ein englischer Name gewählt, der allerdings nicht unbedingt ein richtiger Name sein muss, sondern auch ein Geräusch sein kann oder ein Gebrauchsgegenstand oder ein Tier. Crow zum Beispiel. Jeder geht ihm aus dem Weg. Jeder an der Schule weiß, dass er ein dunkles Geheimnis hat, welches er jedoch niemals verrät. Der Schulalltag wird jäh unterbrochen, als sich ein beliebiges magisches Wesen in das Leben von Sam einschleust und ihr offenbart, dass sie die Auserwählte ist und Crow ein Auge auf sie haben sollte. Nur deswegen ist er auf diese Schule geschickt worden. Und er soll sie trainieren. Zuerst hasst Sam ihn, obwohl er in der Schule so anziehend auf sie gewirkt hatte. Durch das harte Training jedoch erkennt sie, dass er ein ziemlicher Arsch ist. Eine dunkle Bedrohung zieht auf und die Zeit rennt Sam davon. Immerhin muss sie doch die Welt der Menschen retten. Ihre Eltern, welche bis zu diesem Punkt in der Geschichte nicht relevant sind, außer beim Frühstückmachen in der Küche, sind die einzige Motivation einer 16-jährigen Jungfrau, um die Welt überhaupt zu retten. Wahlweise kann auch noch ein jüngeres Geschwisterchen dazu gebucht werden. Auf ganz magische Art und Weise verliebt sich Sam in Crow. welcher sie abwertend behandelt, eigentlich mit der blöden Bitch zusammen ist, aber natürlich dennoch fremd geht, weil seine Gefühle für Sam so viel stärker sind als Treue und Ehrlichkeit. Aber Sam findet das natürlich romantisch, weil sie ja genau weiß, dass sie seine große Liebe ist. Crow wird ihr auch nicht fremd gehen, was er ja bei der bösen Bitch eigentlich machen wollte, aber das ist halt Sam, das ist was anderes. Es kommt zum ersten Kuss. Ein Moment voller Magie. In dem die Zeit stillsteht, silberne Fanfaren ertönen und die Schmetterlinge im Bauch durchdrehen. Es ist nicht der allererste Kuss überhaupt, fühlt sich aber so an. Weil jeder seinen ersten Kuss erneut erleben möchte. Die Unbeholfenheit, das Schwimmen in Spucke und das entweder zu viel oder zu wenig an Zunge ist genau das, was wir unbedingt nochmal erleben wollen. Und wenn man dann auch noch mit den Köpfen zusammenstößt, wahrlich magisch. Sams ganzes Leben fühlt sich urplötzlich anders an. Sie sieht klarer als je zuvor. Es scheint, als könnte sie plötzlich wieder atmen. Und ihre Ohren sind super empfindlich. Sie können Crows Herzschlag wahrnehmen. Ein Kuss, welcher Sehschwäche, ein allergisches Asthma kuriert und einem die Ohren putzt, ist wahrlich magisch. Alles deutet auf einen finalen Kampf gegen eine ungeheure Kreatur hin, die erst ab etwa Mitte des Buches vorgestellt wird, weil die Liebesgeschichte so viel Vorrang hat, dass die Autorin ganz vergessen hat, dass es ja auch noch um etwas gehen muss. Rettung der Menschheit. Der Antagonist der Geschichte ist natürlich übermächtig, unsterblich, weil Dämonenblut durch seine Adern gepumpt wird und genauso wie der Rest der Figuren gut aussehend und weiß. Diversität probiert die Autorin nämlich erst im nächsten Projekt aus und baut einen Quotenschwulen ein, dem sie dann gestattet, den besten Freund der Heldin zu spielen, bevor die Autorin ihn dann tötet. Sinnlos. Apropos sinnlos. Die Geschichte hält doch noch mal kurz bei der bis zu dem Zeitpunkt völlig vergessenen besten Freundin an, die ab und zu noch misstrauisch guckend gezeigt wird. Sam erzählt dieser ihr dunkles Geheimnis und dass sie die Auserwählte ist. Und dann kann die beste Freundin auch die Geschichte verlassen. Ihre Aufgabe, Sam besser dastehen zu lassen, um zu zeigen, wie weiblich, süß und klug sie doch ist, hat die Freundin erfüllt. Die Autorin hat keinerlei Verwendung mehr für sie. Das gilt übrigens auch für die böse Bitch. Es gibt ja jetzt einen richtigen Antagonisten. Die Prioritäten sind klar. Die Menschheit befindet sich dank des Antagonisten am Rande der Auslöschung. Es hat bereits erste grausame Opfer gegeben. Die Menschen scheinen zu bemerken, dass etwas Übernatürliches vor sich geht. Die geheime Welt der magischen Wesen steht kurz vor ihrer Entdeckung. Die perfekte Zeit, dass Sam und Crow sich streiten. Sie kommt seinem dunklen Geheimnis auf die Spur, was sich als natürlich absolut dramatisch herausstellt, alles bisher Gefühlte und Erlebte in Frage stellt und unverzeihlich ist. Crow ist eigentlich ein Adeliger, hat aber sein Erbe ausgeschlagen und ist weggelaufen. Ein klärendes Gespräch, welches die Hintergründe aufklären würde, wird sowohl von Crow als auch von Sam abgelehnt. Und so entschließen sich die beiden nach 2 Tagen Romanze wieder zu trennen. Für gewöhnlich endet an dieser Stelle der erste Band der Trilogie und es dauert bis zum 3. Band, bis die beiden sich wieder zusammenraufen. In der Zwischenzeit verliebt sich Sam in 3 andere Typen. Crow stalkt sie, küsst sie mehrfach ungefragt, aber sehr leidenschaftlich und bevormundet sie als ihr Trainer, wo er nur kann. Wenn die Autorin dann jedes Drama-Klischee ausgeschöpft hat, die Leserinnen sich über hunderte von Seiten gefragt haben, ob die beiden jetzt endlich wieder zusammen sein können, obwohl sie genau wissen, dass es für Sam nur Crow geben kann, raufen die beiden sich völlig überraschend wieder zusammen. Und dann geht es sehr schnell. Immerhin muss der finale Konflikt auf den letzten 100 Seiten erledigt werden, damit die Leserinnen schnell zum Epilog gelangen, der ihnen offenbart, dass Sam und Crow immer noch zusammen sind. Was nicht überraschend ist, aber dennoch notwendig, damit die Fans der Reihe noch eine letzte Szene mit den beiden bekommen, die ihnen aufgrund der ganzen unlogischen Konflikte bisher verwehrt blieb. Der Antagonist findet die Auserwählte. Sam findet irgendeinen weisen Magier, der ihr offenbart, dass sie sich opfern muss für das Wohl der Menschheit. Crow schreibt viel herum und meuchelt alles nieder, was Sam auch nur schief anschaut. Und Sam findet eine Lösung, nicht zu sterben, weil sie es verstanden hat, dass es eigentlich nur eine Metapher war. Und aus Sam wird nun die viel erwachsenere Samantha. Erwachsene haben keine kurzen Hippenspitznamen mehr. Nachdem Samantha also ihr jugendliches Ich getötet hat, findet sie einen glänzenden magischen Dolch und tötet den gut aussehenden Bösewicht. Seine letzten Worte sind: Wie überraschend! Hätte ich doch nur nicht so lange versucht, dir meinen Plan zu erklären. Samantha schaut in die Ferne. Crow tritt hinter sie. Er umfasst ihre schmalen Hüften mit beiden Armen, zieht sie an sich und küsst ihren Scheitel. Samantha blickt auf die Stadt durch das Fenster ihres Jugendzimmers. Sonnenstrahlen kitzeln sie in ihrer Nase. Sie blickt in eine goldene Zukunft mit Crow, ihrer großen Liebe. Um dann in 2 Jahren doch noch mit ihm Schluss zu machen. Dankeschön.